Hey, wisst ihr, dass wir einen Mega-Festtag heute haben? Wir durften gerade eben im vorhergehenden Gottesdienst schon 3 Taufen feiern und haben jetzt gleich nochmal 3 Taufen. Das ist so, so gut. So spannend. Völlig unabhängig davon, wie lange ich schon mit Jesus unterwegs bin, Taufe berührt mich jedes Mal so neu wieder. Und ehrlich gesagt, das Vorbereiten auf die heutige Message hat mich total berührt. Weil, wisst ihr, wenn man so die Essenz von dem, was wir glauben, mal so kompakt liest, dann kann das schon anfangen, dass das einem begeisternde Wirkung erzeugt. Und ich möchte euch dazu einladen, euch aufzumachen, auch diese Botschaft, die wir so oft schon gehört haben, ganz neu zu empfangen. Gerade auch so ein Vers wie, wer glaubt und getauft wird. Und so spannend, dass es so rum ist, ne? Es ist, wer glaubt und getauft wird. Wir lesen das in Markus 14, wer da glaubt und getauft wird, wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Alles geht um den Glauben an Jesus. Es geht nicht um, wer sein Leben perfekt auf die Reihe kriegt, wird selig werden. Sondern es geht um den Glauben. Ja, aber auch um die Taufe. Ja, aber wie? Moment. Taufe ist schon auch ein bisschen ein Mysterium und vielleicht geht euch das auch so. Wir haben das so oft drumherum, aber machen wir uns bewusst, was da für ein Geheimnis drin steckt. Und Gott sei Dank, im wahrsten Sinne des Wortes, ist an der Stelle so, dass es heißt, wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden und nicht, wer nicht getauft wird. Also es ist der Glaube, der das Essentielle ist und der dem vorweggeht. Und dann die Taufe, ein konsequenter Schritt, der übrigens so wichtig ist, anscheinend, dass Jesus selbst sich taufen lässt, was mich immer wieder neu umhaut. Und das, obwohl er als Sohn Gottes ohne Sünde war. Aber er sagt, die Taufe ist so zentral, ich mache das selbst. Wer glaubt und getauft wird, wird selig werden. Ich möchte euch gerne mit reinnehmen in eine meiner All-Time-Favorites aus der Bibel. Ihr werdet das wahrscheinlich noch häufiger in Zukunft hören, immer wenn ich von meinen Lieblingstexten spreche, ist das meistens in dieser Passage und die ist in meiner Bibel sehr, sehr bunt angemalt. Und wir werden heute einiges an Bibelstellen haben. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr die mitlesen oder in eurer eigenen Bibel nachlesen, nachschlagen. Ich lade auch alle ein, die jetzt online dabei sind, das zu machen. Denn manche von den Stellen, die klingen so gut, dass man denken könnte, sie sind zu schön, um wahr zu sein. Und ihr müsst unbedingt in eurer eigenen Bibel gelesen haben, dass ich hier nichts getrickst habe, sondern dass das wirklich so ist. Wovon rede ich? Vom Römer 6. Und wir gucken uns diese Passage mal ein bisschen genauer an. So, so gut. Wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. So, was bedeutet das? Nichts anderes als, dass wir hier nachher zusammen eine Beerdigungsfeier haben. Das heißt, wir werden hier 3 Menschen ins Wasser bekleiden, und der alte Mensch von den 3 wird sterben. Das ist dieses Begräbnisthema. Und trotzdem ist der Großteil unseres Gottesdienstes keine Trauerfeier, sondern mehr sowas wie eine Hochzeitsfeier, wo es auf die Ausrichtung von dem guten neuen Leben mit Jesus hingeht, denn es geht direkt weiter. Begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus dem Tod auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Also manchmal, wenn wir taufen, sagen wir sogar den Spruch beim Runterlassen, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in den Tod Jesu und in die Auferstehung zu einem neuen Leben. Denn, und das ist das Besondere, und das möchte ich vor allem euch, die ihr euch taufen lasst, zusprechen. Wenn ihr nachher in dieses Wasser geht, so wahr dieses Wasser euch berührt, so wahr ist dieses Sterben des alten Menschen. Deswegen haben wir auch geguckt, dass wir, obwohl es nicht gefroren ist, Minusgrade hinkriegen bei dem Wasser, damit sich das Sterben ein bisschen mehr wie Sterben anfühlt. Es ist überhaupt nicht wahr. Aber das Bild ist stark, Leute. Und dann wird euer neuer Mensch mit Jesus auferstehen, so wie Jesus auferstanden ist. Das ist das Bild der Taufe. Ja, es ist eine Reinigung, aber es ist vor allem ein finales Beenden von etwas, was bisher war, und ein vollkommen Neuwerden. Und darauf könnt ihr euch freuen und wir Zeugen davon zu sein. Es ist großartig. Wünschen wir uns das nicht manchmal auch im Leben, komplett neu anfangen zu können? Bei Jesus können wir komplett neu anfangen. Das Alte wird einfach abgewaschen. Das ist so gut. Vers 5 geht weiter, denn wenn wir verwachsen sind, und sorry, ich habe hier die Elberfelder Übersetzung mit Absicht genommen, weil ich mag ein paar von diesen starken Worten, die da drin stehen, auch wenn die vom Deutsch her nicht mehr ganz aktuell sind. Aber das wollte ich nicht weichgespült haben durch eine neue Übertragung. Ich mag das. Verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes im Wasser, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Das ist eine logische Konsequenz. Logisch, du warst im Wasser. Logisch, du bist raus. Logisch, du bist lebendig. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, krasse Formulierung, mitgekreuzigt, damit der Leib der Sünde abgetan sein soll, dass wir der Sünde nicht mehr dienen, beziehungsweise Sklaven sind. Und das kennen wir doch auch, ne? Dass du sagst, Mensch, ich bin bei Jesus, aber das Alte, das zieht noch an dir. Und dunkle Sachen ziehen noch an dir. Und sündige Sachen ziehen noch an dir. Und hier gibt es diese befreiende Botschaft, die Sünde hat überhaupt keine Macht mehr an dir. Du kannst jetzt sagen, hey, mit mir hast du nichts mehr zu schaffen und du brauchst mich auch gar nicht ansprechen. Und mit Peter gleich gar nicht. Wenn dann, Herr, Stats für dich. Und die Hand gebe ich dir nicht. Das heißt, wir sind frei gemacht von etwas, was eine Befehlsgewalt über mich hatte. Dummerweise heißt das nicht, dass wir nicht weiter auch richtig Bockmist bauen in unserem Leben. Aber die Konsequenz davon muss nicht mehr ich tragen, weil die ein anderer für mich getragen hat. Und deswegen ist dieses Bad etwas, was nicht nur einmal gilt und nach jedem Mal, wo du was verbockt hast, musst du wieder ins Wasser, sondern das ist eine einmalige Reinigung, die gültig bleibt. Ich möchte es mit einem Lotus-Effekt vergleichen. Du wirst vielleicht wieder schmutzig, aber der Schmutz kann nicht mehr an dir anhaften, weil der abperlt. Das macht den Schmutz nicht sauberer, der Schmutz ist trotzdem Schmutz. Der riecht auch manchmal unangenehm, aber der hat keinen Effekt mehr auf mich. Und das ist so gut. Außerdem vermute ich, wenn du neue Kleidung kriegst, wenn du im Neuen bist, möchtest du auch nicht dich wieder neu eindrecken. Ich habe das aus der Gemeindefreizeit schon als Beispiel mal verwendet. Ich bin ja schon ein Fan von weißen Sneakers. Und ich finde, weiße Sneaker funktionieren auch nur, wenn die wirklich weiß sind. Sonst haben sie nicht diese Power, die sie sonst haben. Ich muss auch zugeben, ich habe konsequent in meinem Leben eigentlich nie was anderes als weiße Sneaker getragen. Ich mache das nicht erst, seit das hip geworden ist, sondern ich bin froh, dass es das geworden ist, damit ich nicht mehr auffall. Aber wer mich lang kennt, weiß, ich bin immer mit weißen Sneakers unterwegs. Trotzdem gibt es Dinge, die kenne ich nicht so gut. Und es begab sich zu der Zeit, dass ich vor etlichen Jahren in meiner alten Gemeinde einen Freitagnachmittag zu den Rangern eingeladen war. Und ich hatte mir 2 Tage davor neue Adidas Superstars gekauft. Und jetzt könnte man natürlich sagen, Peter, so Intelligenz ist nicht so deins. Ich habe wirklich, das ist kein Witz, ich habe wirklich meine neuen weißen Sneaker zu den Rangern angezogen. Und es war ein verregneter Tag gewesen. Und wir haben eine Matsch- und Schlammaktion gemacht. Leute, am nächsten Tag, ich übertreibe nicht, zwischen 45 und 50 Minuten bin ich mit der Zahnbürste und mit allem drin gesessen, um das Ding wieder frei zu machen. Und heute ist es so bei mir, ich bin schon ein bisschen picky, was die weißen Schuhe angeht. Kennt ihr das, wenn jemand aus Versehen euch auf die Schuhe tritt, ich bin gleich so. Weil ich möchte, dass die weiß bleiben. Und ich glaube, so ist das mit dem neuen Leben, das wir in Jesus haben. Du möchtest, dass das weiß bleibt und du möchtest nicht mehr, dass es schmutzig wird. Natürlich, wenn du läufst über die Erde, wird Schmutz kommen. Aber es ist ein großer Unterschied, ob du sagst, ah, mir egal, eh schon eingedreckt. Oder ob du sagst, nee, ich möchte sauber sein und möchte sauber bleiben. Zum Glück haben wir in unserem Herrn auch immer wieder eine Wäschmaschine, das ist richtig. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Das ist der gute Part. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Und tatsächlich beginnen wir die Ewigkeit schon heute. Die Ewigkeit startet nicht erst mit unserem Tod, sondern wir fangen jetzt schon an und leben ewig. Who wants to live forever? Es kann nur einen geben. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn, denn was er gestorben ist, jetzt geniale Bibelstelle, ist er ein für allemal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. So, jetzt haben wir die gute Nachricht. Aber wie ist das mit den Regeln Gottes? Werde ich da nicht im täglichen Doing schmutzig? Ja, Peter, dein Beispiel, Gesundheit. Mit den Schuhen ist schon ganz okay, aber komm, es gibt das Gesetz. Und tatsächlich habe ich das manchmal, mich sprechen Leute an und sagen, Peter, als Christ musst du schon ganz schön viel Regeln halten. Und Pastor bist du ja noch dazu, noch mehr. Und wenn ich dann antworte, ich muss gar nichts, sind die Leute sehr überrascht. Aber tatsächlich, Leute, was für eine Bedeutung hat denn Gottes Gesetz jetzt für uns? Kann ich einfach sagen, ist mir egal, ignoriere ich? Das ist es doch auch nicht, oder? Wie funktioniert das? Ich stelle mir das vor, und das ist eigentlich relativ ähnlich, und ich finde, in der Bibel findet sich ein Befund dafür, dass wie wenn ich mit 40 km/h zu viel geblitzt worden bin auf der Autobahn. Das ist schon ein Tempo, wo du merkst, nachdem der Blitzer tut, ich habe mich gerade in der Pause mit dem Gerald drüber unterhalten, du schwitzt, weil du merkst, jetzt, das wird jetzt nicht nur 15 Euro, sondern das wird jetzt ernst. Aber als die Zustellung des Knöllchens bei mir daheim ankommt, bin ich bereits verstorben. Was macht der Gesetzgeber jetzt? Er hat keine Möglichkeit mehr, einen Hebel an mir anzusetzen. Ich bin quasi der Strafverfolgung weggestorben. Und wisst ihr, in so einem Fall, obwohl mein Fehler gravierend war, wird der auch nicht übertragen auf jemand anderes und meine Frau muss das Knöllchen zahlen, sondern mit meinem Tod hat das Gesetz keine Macht mehr über mich. Und so ist das mit dem, was wir in der Taufe feiern. So ist das mit dem, was wir in Gott feiern. Das Gesetz ist trotzdem gut und richtig. Meine Verfehlung war eindeutig 40 km/h zu viel. Das ist nicht zu rechtfertigen, darum geht's nicht. Es geht darum, dass es trotzdem keine Macht mehr über mich hat, weil das Gesetz nicht mehr ansetzen kann. Und genau das finden wir im Römer 7, also ein Kapitel mehr. Und vielleicht merkt ihr so langsam, warum ich so begeistert bin von dieser Passage in der Bibel. Genauso, liebe Freunde, hat auch das Gesetz keine Macht mehr über euch. Denn von dieser Macht seid ihr befreit worden, als ihr mit Christus am Kreuz gestorben seid. Das geschieht im Bad der Taufe. Wir sterben mit ihm am Kreuz. Jetzt gehört ihr dem, der von den Toten auferstand und könnt gute Frucht bringen. Das heißt gute Taten für Gott. Als wir von unserer menschlichen Natur beherrscht wurden, waren wir den sündigen Leidenschaften in uns ausgeliefert. Ja, das Gesetz entfachte diese Leidenschaften sogar, die zur Sünde, damit zum Tod führten. Kennt ihr das auch? Wenn mal was verboten ist. So meine Jugendzeit, sobald es verboten wurde, das ist interessant. Und bei Kleinigkeiten wie bei größeren Dingen. Das ging wohl schon im Kindesalter bei mir los. Meine Eltern sagten immer, und ich muss hier tierisch aufpassen heute, dass Wasser eine faszinierende Anziehung auf mich hatte. Und egal wie breit ein Weg war, wenn es eine Pfütze gab mit Schmutz, sie hätten vorher Brief und Siegel geben können, Peter wird darin landen. Deswegen, ob ich noch in dem Wasser aus Versehen heute lande, ist noch nicht sicher. Den ersten Gottesdienst habe ich überstanden, aber es sind noch ein paar Minuten. Und warum war das so? Naja, meine Eltern verboten mir, in die Pfütze zu gehen. Und dann war ich schon jemand, der so, hallo Pfütze, guck mal. Mir passiert nichts, mir passiert nichts. Und wisst ihr, wer mich kennt, und da gibt es ein paar von euch, so Marley, Ja, zum Beispiel, ich bin schon so ein Typ, der, wenn es ein Wasser gibt, dann. Also Fettnäpfchen vor allem, die sind mir quasi, ich bin geschaffen für Fettnäpfchen. Ich fall rein, warum? Na, weil ich mit dem Feuer spiele, Leute. Wir spielen mit dem Feuer. Und so ist das mit dem Gesetz. Da es das gab, führte es dazu, wie eine Gravitation, wie eine Anziehung hat uns die Sünde angezogen. Und wir lesen hier an der Stelle nichts anderes als, dass die Macht der Gravitation der Sünde vorbei ist. Sie wirkt nicht mehr auf uns. Sie zieht nicht mehr an. Geben tut's die immer noch. Wenn ich da langtanz, kann immer noch passieren, dass ich reinfall. Aber vielleicht bin ich ein bisschen schlauer geworden durch das Bad und weiß, in dem Abstand tut's das aber auch. Ich will nicht mehr rein. Das ist der Unterschied. Doch jetzt sind wir vom Gesetz befreit, denn wir sind mit Christus gestorben und der Macht des Gesetzes nicht länger unterstellt. Deshalb können wir Gott von nun an in einer neuen Weise dienen. Nicht wie früher, und jetzt wird's richtig gut, durch Einhaltung jedes einzelnen Buchstabens des Gesetzes. Und das packen wir eh nicht, sondern durch den Heiligen Geist. Wo ist der Unterschied? Naja, das Gesetz, der Buchstabe, das geschriebene Wort, so steht's aber geschrieben. Ich verpack das nicht. Und es ist auch eine furchtbare Beziehung zu Gott, in der du dich immer an Regeln halten musst. Aber anders ist es, wenn er in dir lebt und wenn er mehr oder weniger sagt in entspannten Weise, weißt du was, Peter, das brauchen wir nicht mehr. Das machen wir nicht mehr. Deine Sneakers sind jetzt weiß. Du musst nicht mehr in den Matsch. Damit übrigens die Analogie nicht falsch verstanden wird, zu den Rangern kann ich immer noch. Ich habe nur gelernt, ich brauche anderes Schuhwerk. Also es verändert sich was in unserem Verständnis vom Schmutz und in der Beziehung zu unserem Schmutz. Und natürlich, wie natürlich das für Jesus dazugehört zum Glauben, merken wir schon allein in der Bibelstelle, die ich im Zitat auf letzten Sonntag, also man könnte sagen nach Steffen Werner, die You Never Walk Alone Bibelstelle nenne. Und die kennen wir alle. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Hier steht nicht, geht hin und macht alle Leute zu Gesetzliebhabern, sondern zu Jüngern, Menschen, die ihm nachfolgen, und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Eine andere Übersetzungsmöglichkeit, die sprachlich sehr legitim ist, zu sagen, geht nun hin, macht alle zu Jüngern, indem ihr sie tauft, indem ihr sie lehrt, taufend, lehrend. Das heißt, es gehört ganz normal dazu, das zu tun und hat auch nicht aufgehört, weil das Bild und das, was es bewirkt, so stark ist. Und das finden wir im Neuen Testament überall. Wir haben Pfingsten, wir haben den Fall des Heiligen Geistes. Plötzlich spricht Petrus, und zwar in einer so gewaltigen Weise, dass Tausende im wahrsten Sinn des Wortes merken, sie sehnen sich nach Jesus. Wörtlich heißt es hier, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Wahnsinn. Aber da haben wir ein starkes Wort an dieser Stelle. Buße. Was bedeutet das? Wisst ihr, wir haben ein bisschen ein Challenge im Deutschen mit dem Wort Buße. Auch wie wir es füllen. Zum einen, vorher ein schöner Hinweis, Sergio, ich danke dir. Woher verbinden wir meistens Buße, passend zu meinem Bild, mit dem Wort Bußgeld? Ich muss ein Bußgeld zahlen. Da geht es darum, dass ich etwas büßen muss. Oder wir tun es ganz mittelalterlich verbinden und denken dabei an einen Martin Luther, wie er sich selber geißelt. Ich tue Buße. Husch, husch. Buße. Ich muss büßen. Büßen müssen. Leute, nein. Müssen wir nicht, denn es hat einer gebüßt. Was bedeutet Buße? Im Griechischen steht hier, immer wenn dieses Wort da steht, ob das bei Johannes dem Täufer ist, der sagt, tut Buße, denn das Königreich Gottes ist nah herbeigekommen, oder bei Jesus selbst, wenn er Menschen die Buße ruft, das Wort Metanoia. Und das Wort Metanoia bedeutet, dreh um. Kehr um, richte deine Gesinnung auf etwas Neues auf und verabschiede dich vom alten Denken. Das bedeutet Buße tun. Es geht nicht darum, dass ich irgendwelche Schuld auf mir tragen muss und es muss wehtun, sondern es geht um eine Gesinneswandlung. Sinneswandlung. Eine Änderung unserer Ausrichtung. Bestes Beispiel dafür ist der verlorene Sohn. Wenn man so möchte, ist dieses Denken, dass der verlorene Sohn im Schweinestall erkennt, ich hatte es besser bei meinem Vater, ich drehe um, das ist Metanoia. Dann fängt er aber noch an zu sagen, und ich werde meinem Vater sagen, ich habe gesündigt vor Gott und vor dir, ich bin nicht mehr wert. Das will der Vater aber nachher gar nicht hören, sondern überhäuft ihn mit Küssen. Die Metanoia war, dass er umgedreht hat und zum Vater ging. Und das verstehen wir oft falsch. Wir denken immer, wir müssen noch ein bisschen mitbüßen. Wir müssen gar nicht büßen, wir müssen umdrehen. Das ist es. Wir müssen uns auf Gott ausrichten. Und wir müssen sagen, ich vertraue mich dir an. Und auch das wird so stark in der Taufe dargestellt. Mein altes Leben lasse ich zurück hier in diesem Wasser. Und ich nehme es auch nicht mehr mit. Wenn wir den Stöpsel dann ziehen, dann schlabbert das alte Leben runter. Und das ist weg. Deswegen Beerdigung. Das kann ich nicht zurückholen. Das will ich nicht zurückholen. Ein wunderschönes Bild dafür finden wir im Galater 3. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Und Leute, neue Kleidung ziehen wir an und tun davor alte ausziehen. Ich habe auf der Gemeindefreizeit was, glaube ich, erzählt, diese Geschichte. Ich war früher mal, vor vielen hundert Jahren, Elektriker gewesen. Also habe auch mal was Anständiges gelernt. Und wir waren dann Haus- und Hofelektriker von einem Schweinebauern. Ich bin das erste Mal dorthin und hatte davor noch nie Kontakt mit Schweinen gehabt. Jetzt körperlichen Kontakt hatte ich auch nicht, aber mein Chef sagte mir, Peter, die sind schon ziemlich aggressive Tiere. Wir haben so Holzpaneelen über ihre Käfige drüber gelegt und haben dann über Kopf gearbeitet in der Elektrik. Und er sagte, Peter, die Klamotten solltest du danach wechseln. Ich hatte keine Begegnung mit denen, aber ihr macht euch keine Vorstellung, wie meine Arbeitskleidung nach Schwein stank. Und ich kam nach Hause und wir wohnten damals in einem Mehrfamilienhaus, ich glaube mit 30 Parteien. Und wisst ihr, ihr kennt ja meine Frau so lieb. Aber ich fand schon, sie bestand drauf, dass ich nicht mit dieser Kleidung in die Wohnung komme. Und dann habe ich im Flur draußen mich ausgezogen. Und die ganze Zeit nur gehofft, geht da eine Tür hoffentlich nicht hin. Und dann bin ich in die Wohnung, die Klamotten draußen und die wurden dann mit Kochwäsche gewaschen. Und ich dachte, das war's. Nein, das war's nicht, Leute. Der Gestank saß in der Haut drin. Und ich habe gefühlt das längste Bad meines Lebens genommen, um diesen Gestank wieder rauszukriegen. Leute, das ist Taufe. Ich ziehe natürlich alles Alte aus und dann komme ich doch nicht aus dem Bad raus und ziehe mir die Klamotten ungewaschen wieder an. Ich habe den Christus angezogen. Ich habe das Alte ausgezogen, das Neue angezogen und das stinkt nicht mehr nach Schwein. In Kolosser steht, denn als ihr getauft wurdet, wurdet ihr mit Christus begraben und ihr wurdet mit ihm zum neuen Leben erweckt, weil ihr auf die mächtige Kraft Gottes vertraut habt, der Christus von den Toten auferweckt. Um das mal so in einem Zitat zusammenzufassen, die Taufe stellt somit eine Art Regierungswechsel dar, der deutlich vollzogen wird. Bei der Taufe übereignet der Täufling öffentlich sein Leben Jesus Christus. Öffentlich geschieht das heute hier im Rahmen des Gottesdienstes. Dazu passt das zentrale urchristliche Bekenntnis, Christus ist Herr. Weil es ein Herrschaftswechsel ist, nicht mehr ich bin mein Herr, Christus ist Herr. Und das macht den Unterschied. Deswegen diese Bekenntnisformel. Und das lesen wir öfters in der Bibel, unter anderem im Römer 10, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden musst, gerettet werden wirst. Also wir haben den Glauben, die Buße und die Taufe. Ich glaube, Jesus hat es für mich gemacht und ganz bezahlt. Buße heißt, ich bekenne mich dazu, drehe um. Nicht mehr. Und lass mich konsequenterweise taufen und es wird äußerlich sichtbar. Und ich möchte euch als Täuflingen zusprechen. Zwei von euch sehe ich, wo ist die dritte im Bund? Da. Hi, servus. Könnte ich eigentlich vom T-Shirt auch sehen, aber ihr seid ja so einheitlich. Ich möchte es euch zusprechen. Sehr wahrscheinlich wird es wieder Phasen geben, auch nach der Taufe in eurem Leben, wo ihr euch fühlt, als wärt ihr schmutzig geworden. Und ich möchte euch zusprechen, so wahr ihr hier im Wasser wart, ihr habt mit dem Schmutz nichts mehr zu tun. Und ihr dürft euch darauf stellen, im Namen Jesu, es gab Zeugen und es gibt einen festen Termin, wo das verbildlicht worden ist. Das ist was sehr Reelles, deswegen ist es gut, dass ihr das körperlich erfahrt und erlebt. Da ist Wasser um mich herum, das wäscht es weg. Gott ist so gut, wie er sich zu uns stellt. Ihr Worshipper dürft gern schon nach oben kommen. Ich komme zum Ende, damit wir dann erstmal richtig anfangen können. Der Theologe J. Dwight Pentecost schreibt, dass gerade im jüdischen Kontext, als das mit dem Taufen dann immer mehr aufkam, dieses griechische Wort Baptizo und die Bedeutung dahinter, die Gedanken von Reinigung und Weihe zu einer neuen Identität oder Beziehung beinhalteten. Neue Identität und Beziehung. Das ist wie eine Vermählung, wo er sagt, ich gehöre zu Jesus. Ihr habt eure alten Besitzverhältnisse im Wasser gelassen. Und jetzt sagt ihr öffentlich, ich gehöre zu Jesus. Das ist das. Christus ist Herr. Jesus ist Herr. Nicht mehr ich regiere. Nicht mehr die Sünde regiert, sondern er regiert in mir. Und das macht einen Riesenunterschied. Ich freue mich riesig für euch, mit euch. Und ich freue mich auch für uns als Gemeinde, dass wir das zusammen erleben dürfen. So, so gut. Jesus, ich danke dir. Du bist Herr. Und ich bitte dich, dass du weiter wirkst an uns und zu dir ziehst. Und Heiliger Geist, komm du auch nachher und stell dich dazu, zu diesem neuen Leben und zu dem neuen Menschen, der dann auch aus dem Wasser rausstehen wird. Danke, Herr.